Herzlich willkommen zum M10Z Pixelplausch.
Ja, herzlich willkommen zu unserer mittlerweile vierten Folge von M10Z Pixelplausch. Der Georg und ich sind aus dem Urlaub wieder zurück, haben unsere Strandtücher zur Seite geräumt, denn heute haben wir gleich zwei Gäste. Georg, wer besucht uns?
Ja, hallo in die Runde. Hallo Jan, hoffentlich bist du gut aus dem Urlaub zurückgekehrt und erholt. Wir haben heute zwei Gäste und zwar zum einen den André von Videospielgeschichten. Hallo André.
Hallo.
Und zum anderen den lieben Marcel alias Karkütz aus unserer MZZ-Community. Hallo Marcel.
Guten Abend.
Ja, wir haben keinen Nachklatsch aus der letzten Folge. Anscheinend haben sich alle einfach im Urlaub mal sich erholt und nicht uns Nachfragen geschickt. Ihr könnt uns immer gerne Nachfragen schicken oder Anmerkungen, Kommentare. Wir freuen uns darüber. Aber so können wir direkt starten. Und zwar, André, du hast uns ein Thema mitgebracht, was uns sehr freut. Ja, stell uns doch mal dein Thema vor.
Ja, erstmal vielen Dank, dass ich bei euch sein darf. Das freut mich sehr. Wir haben ja gerade an diesem Wochenende, ich gucke gerade mal noch zur Uhr, heute ist ja Sonntag, gestern ist die Gamescom 2025 zu Ende gegangen. Die mittlerweile, also weltweit größte Videospielmesse, wenn ich es richtig mitgeschnitten habe. Und das hat mich mal zum Nachdenken gebracht, weil ich habe auch schon die Zahlen gesehen. Wir hatten, glaube ich, 350.000 Besucher oder so und 25.000 Fachbesucher. Ich habe es jetzt nicht genau validiert, aber ich finde es ganz enorm. Und das hat mich interessiert, weil ich mir Gedanken gemacht habe, ob es mir heute noch Spaß machen würde, dahin zu fahren. Ich bin eigentlich nur einmal in Köln gewesen diesbezüglich. Hatte davor diverse Jahre allerdings in Leipzig verbracht, auf der Games Convention, dem Vorgänger, und bin eigentlich mittlerweile komplett weg von solchen großen Messen. Und das Thema, das ich mitgebracht habe, ist eben auch eine Alternative zur Gamescom, würde ich es mal nennen. Denn hier in Hamburg wird im Oktober die PolarisCon stattfinden. Und die PolarisCon ist ein Videospiel-Event, also nicht wirklich eine Messe in dem Sinne, sondern etwas Kleineres. Hat auch einen anderen Fokus. Und meine erste Frage an euch wäre mal, das würde mich mal interessieren, habt ihr schon mal von der Polaris überhaupt gehört?
Ja, tatsächlich am Rande. Allerdings, obwohl ich Nordlicht bin, gar nicht in die Tiefe. Also ich habe irgendwann mal Bilder davon gesehen.
Bilder
in den Social gesehen.
Ja, genau. Irgendwie, ich habe da so ein Bild vor Augen. Ich meine, dass da sich auch irgendwelche Kostüme angezogen haben. Ich hoffe, ich bin jetzt nicht gerade gedanklich woanders. Ja.
Ja, das ist schon sehr passend, würde ich sagen. Ja, gut, das ist natürlich.
Irgendwelche Kostüme angeht. Das könnte auch nach so einem Fetisch veranstalten.
Ja, deswegen sagte ich gerade, ich hoffe, ich habe das richtige Bild vor Augen.
Ja, nee, das passt schon. Also ist natürlich eine lokale Veranstaltung, also im Norden hier in Hamburg. Und es gibt ja auch in Leipzig zum Beispiel die Kaktus und auch im Süden vielleicht Events, die ich zum Beispiel nicht kenne. Deswegen ist das jetzt auch überhaupt nicht verwunderlich, wenn man das nicht kennt. Ich glaube, im letzten Jahr hatte die Polaris hier in Hamburg an drei Tagen 40.000 Besucher. Das ist auch ganz schön ordentlich. Das Jahr davor waren es, glaube ich, 17.000. Und die Polaris ist halt eine sogenannte Multiformat-Messe oder ein Multiformat-Event. Also da gibt es verschiedene Themen. Es geht nicht nur rein ums Gaming. Es geht, wie eben schon angedeutet von Jan sozusagen, es geht auch um Cosplay. Es geht um Manga, es geht um Tabletop und LARP und es geht auch am Rande, würde ich fast sagen, um Bücher, Literatur und entsprechende Panels. Also es gibt dort verschiedene Bühnen, kleinere, größere Bühnen und dort kann man halt dann auch mit, ich sag mal, kleineren Projekten durchaus sichtbar werden. Also es ist eben nicht so eine Influencer-zentrierte Produktmesse, sondern es ist halt eine Community-Welt, auf die man da trifft. Obwohl es dort auch große Namen gibt, fühlt es sich halt völlig anders an als die Gamescom. Und als ich zum ersten Mal da bin, war ich halt eigentlich sofort verliebt, weil mir das ganze Umfeld da sehr gefällt. Man hat halt so das Japan-Thema, man hat eben Manga, man hat halt Gaming, man hat auch die Freuds da oder den Henke Bergen oder die Lara Loft und so. Also man hat schon Videospiel-Kosmos, Aber es ist eben nicht jetzt so, dass es die großen Firmen dorthin schaffen oder dort ihre Produkte präsentieren. Es gibt zwar Nintendo-Stände und ähnliches, aber es ist halt jetzt nicht irgendwie, es geht nicht nur ums große Geld sozusagen von außen betrachtet, sondern es ist wirklich für die Besucher gemacht.
Ja, wir haben ja eben schon drüber gesprochen, ne?
Finde ja
auch tausendmal sympathischer als jedes Massenevent, egal was draufsteht. Aber vielleicht ist das auch eine Sache der Reife, ne? Also, ja, du und ich, wir waren ja jetzt nie so die großen Fans vom Massenauflauf, wenn ich ja richtig verstanden habe. Und da geht's dann halt wirklich ums Wohlfühlen und nicht dieser Kack mit groß, laut und besser, sondern wirklich, ey, sei wie du bist, sei wer du bist. Und das finde ich auch toll. Also auch vom Gefühl her, ne?
Ja. Absolut. Ja. Also, gutes Beispiel dafür ist zum Beispiel, die haben auch einen Cosplay-Contest am Samstagabend immer. Das ist auf der größten Bühne dort sozusagen. Und da geht es jetzt nicht darum, wer hat das beste Kostüm oder wer hat das aufwendigste, teuerste Kostüm. Die Jury dort, die achtet immer sehr darauf, dass sie auch wirklich kleinere Künstler auf die Bühne bringt, die dann wirklich eigentlich mit nichts sozusagen arbeiten und trotzdem dort eine Wertschätzung erhalten. Und das zeigt einfach, wie sensibel die Messe ist für ihre Besucher und für ihre Künstler, dass man da halt nicht jetzt irgendwie wertet. Also was irgendwie das Aufwendigste ist oder so.
Was macht das Ganze wirklich toll. Was aber auch total offen ist, ne? Und so gefeiert wird, eben nicht zu sein wie alle anderen, ne? Also ich habe es jetzt ja schon erzählt, ich bin letztes Jahr spontan auf die MEX gestolpert, eine sehr große Anime-Convention-Messe, und da war einfach Gott und die Welt, wer sie und er sein wollte, Kleid an, wer auch immer Bock hat, es anzuziehen, so. Und da war auch so Cosplay-Contest, und ich habe mir tatsächlich zwei Mangas andrehen lassen zum ersten Mal in meinem Leben. Habe den ersten durchgeschmökert und dann festgestellt, dass die komplette Reihe 13 Bände war, und dann habe ich gesagt, nee, vielleicht doch nicht. Aber ganz cool, da mal reinzugucken, ne? Genau, ja, schön, dass wir hier im Videospiel-Podcast sind. Ich fand das auf jeden Fall auch toll, André. Und habe dann tatsächlich mal die Polaris auch recherchiert. Das ist ja schon echt größer, ne?
Ja, mittlerweile ist es schon größer. Aber der Veranstalter schafft es halt, das Ganze immer noch irgendwie intim sich anfühlen zu lassen. Weil das auch, glaube ich, ein Konzept ist halt. Das ist die DNA. Und es ist auch so ein Gegenentwurf zu Gamescom. Es ist halt wirklich etwas Neues, und ich habe auch das Gefühl, dass diese Events, so wie ich vorhin schon erwähnte, die Kaktus zum Beispiel auch, dass das mittlerweile regional immer mehr Nachfrage erhält, dass die Leute halt auch nach anderen Formaten suchen. Es geht natürlich darum, sich zu treffen, mit seinen Freunden dorthin zu gehen, eine gute Zeit zu haben. Und es geht jetzt nicht darum, sich in Schlangen zu stellen, um irgendwelche AAA-Titel zu spielen.
Aber so die üblichen langweiligen Publisher sind trotzdem da, oder was? So Ubisoft und bla?
Ne, Ubisoft nicht, glaube ich. Also Nintendo ist immer da.
Krass, ja.
Es sind tatsächlich auch lokalere Veranstalter da. Also meine Jungs, ich habe zwei Söhne, waren zum Beispiel letzte Woche auf so einem Schnupperkurs von einer sogenannten School for Games. Das ist eine Bildungseinrichtung hier in Hamburg, die Menschen hilft, in die Games-Branche einzusteigen. Und solche Unternehmen sind zum Beispiel auch da mit einem kleinen Stand. Und man kann sich dann quasi da informieren über auch Education-Themen, ne? Also das ist wirklich ein bunter Blumenstrauß, den man da hat. Es gibt auch eine tolle Retro-Ecke. Es gibt einen unfassbar tollen Retro-Flohmarkt, der von Stefan Freundorfer organisiert wird, der auch die Retro-Ecke im Allgemeinen dort macht. Und da geht einem einfach das Herz auf, ne? Weil da hast du wirklich Riesenauswahl, auch zum Teil wirklich sehr faire Preise. Also es ist halt ein tolles Drei-Tages-Programm, sag ich mal.
Ja, wenn du anders wärst, ne, habe ich eben gedacht, dann könntest du ja schon fast einen Fachbesucherausweis kriegen da, oder? Also da vielleicht nicht, aber wenn du Bock hättest, keine Ahnung wo.
Oder? Ja. Könnte man, klar, sich an Superkraut wenden, die managen das ganze Event, und dann gibt es da vielleicht Möglichkeiten. Also ich habe auch schon versucht, jetzt bei Stefan Freundorfer sozusagen noch was auf die Fläche zu bringen, nämlich das OCM, das Oldenburger Computermuseum, weil ich dachte, das passt vielleicht regional ganz gut. Genau, das dafür ist Raum dann da, ne? Sowas wirst du in Köln wahrscheinlich nicht mehr auf die Kette kriegen.
Ich habe mal nebenan gewohnt, ja. Also neben der Gamescom tatsächlich zu meiner WG-Zeit wirklich 100 Meter mit einer richtig geilen Aussicht in so einem riesigen geilen WG-Haus und habe dann jedes Mal mein Zimmer vermietet vor horrendes Geld.
Ah, da hast du da, du warst jung und brauchtest das Geld.
Ich hatte keinen Bock, da um die Ecke zu wohnen während der Gamescom und habe gedacht, ja, komm, ich bin auch Student, dann haust du noch ein bisschen Money rein, das war ganz okay.
Aber jetzt mal, André, Marcel, wir hatten ja in der letzten Folge, Folge 3, war das ja auch schon so, also war Gamescom so ein bisschen bei uns das Thema, nicht nur ein bisschen, es war ein Thema. Es kam dann raus, dass die drei Leute, die darüber geredet haben, also nämlich der Jan, der Jollum Jan und ich, eigentlich alle drei gar nicht so die Messegänger sind oder Conventiongänger sind. Wie sieht das denn bei euch aus, Marcel, André?
Ja, ich spreche mir zuerst. André, ich glaube, du und ich, wir sind vom Charakter ziemlich gleich. Also ist die Frage, ja, wer von uns zu den anderen redet, dann können wir uns eine Hälfte sparen. mach du mal ruhig.
Ja, ich bin überhaupt kein Menschenmassenfreund. Also ich versuche das zu vermeiden und bin grundsätzlich jemand, der sich eher im Hintergrund hält und auch quasi links und rechts dran vorbeigeht, sag ich mal, und nicht durch die Mitte. Also das, mich interessieren halt die kleinen Dinge. Ich bin interessiert an Diversität, an Abwechslung und an, ja, ich sag mal, den Zwischentönen. Und dazu ist die Polaris halt perfekt, weil das ist ein echter Safe Space. Also das ist wirklich so ein Ort, wo man halt auf Menschen trifft, die sich eben in diesem Umfeld sozusagen entfalten können. Und die wirst du wahrscheinlich in der Form nicht auf einer Gamescom treffen. Und auch deshalb ist das halt für mich eine gute Veranstaltung, weil ich mich da einfach ganz entspannt aufhalten kann. Und da wird man nicht komisch angesprochen, da wird man auch nicht irgendwie, fühlt man sich nicht exponiert und ist einfach ein tolles Umfeld. Und ansonsten bin ich...
Gut, aber du gehst quasi jetzt dann schon auf die Messen, also zum Beispiel jetzt auf die Polaris.
Ja, und ja, ich gehe dahin, aber eben weil ich weiß, dass ich da gut aufgehoben bin. Ne? Also das ist jetzt, das reizt mich halt auch daran, dass ich sozusagen da unter meinesgleichen bin und da halt eine Umgebung habe, wo ich nicht das Gefühl habe, dass mich das irgendwie stresst. Also es ist halt überhaupt nicht stressig. Das ist die Leute, die da hingehen, die sind alle so ähnlich wie ich, in Anführungszeichen. Und das fühlt sich einfach super gut an. Es ist ein sehr respektvolles Umfeld und ein sehr entspanntes Umfeld. Ne? Und ich würde zum Beispiel auch auf eine Gamescom nicht freiwillig gehen. Es sei denn, meine Kinder würden jetzt sagen, Papa, kannst du mit uns da mal hingehen? Dann würde ich das machen. Aber ansonsten bin ich eher auf kleinen Events, sowas wie die LuaCon zum Beispiel, würde ich mir auch nochmal antun, sicher.
Definitiv.
Oder halt ganz kleine Veranstaltungen, wo ich halt mehr face-to-face bin mit den Leuten, wo man direkt ins Gespräch kommen kann. Aber dieser ganze Lärm und großes Rambazamba, da habe ich gar keinen Bock drauf.
Ja, ich finde, das fällt ja auch auf. Weil wenn du jetzt heutzutage bei vielen Events bist und du hast das Gefühl, alle Menschen um dich herum machen nur irgendwelche Filme für ihr Instagram- und TikTok-Profil, das geht...
Albtraum.
Ja, und das geht mir total auf die Nerven, weil ich habe das Gefühl, ich bin auf 3000 Videos von irgendwelchen Menschen, die ich ja noch nicht mal kenne. Also nicht mal im Ansatz. Also den ich nicht mal irgendwie, nur weil die wieder meinen, in die Kamera lächeln zu müssen... Nee, ist nicht.
Ja, das ist so. Genau. Es gab hier gerade in der Tagesschau ein bisschen Berichterstattung über die Gamescom und hat irgendjemand zwei Leute gefragt, eine Moderatorin, was macht ihr denn hier? Warum geht ihr hierher? Und der eine hat dann gesagt, ja, also erstmal, wir wollen die ganzen Influencer sehen, ne? Und der andere hat dann gesagt, ja, und ich will ganz viel Merch abgreifen.
Ja.
So. Und das bringt es auf den Punkt, ne? Also beides interessiert mich sowas von überhaupt gar nicht. Also
ja,
ich möchte gerne an Leute rankommen. Beim letzten Mal konnte ich zum Beispiel einfach, keine Ahnung, da gibt es eine Bühne, da sitzt der Insert Moin drauf und dann machen die so ein bisschen Ratespiele und dann kann man mitspielen und es ist alles super slow-paced und entspannt und das ist ganz toll. Und ich nehme an, bei dir, Marcel, ist es ähnlich wahrscheinlich von der Einstellung, ne?
Ja, du und ich, wir sind ja gleich. Sag mal, kennst du das IFNG noch, das Intel Friday Night Game?
Nicht wirklich, nee.
Ja, okay, ja, dann schade. War ich früher auch jedes Mal, wenn es in Köln war. Nee, aber ja, André, wie gesagt, wir ticken gleich. Es ist so wie bei dir, ja.
Alles klar.
Aber jetzt mal bei, wie hast du gesagt, André, 40.000 Besucher bei der Polaris zuletzt oder sowas? Ich meine, das ist ja auch nicht mehr klein und gemütlich, oder? Also.
Ja, kann man daraus ableiten. Wie gesagt, in 3 Tagen. Und es ist tatsächlich also aufgrund auch der Flächen wahrscheinlich, die sie haben, trotzdem absolut drängelfrei. Man kann in den Indie-Bereich gehen, da stehen halt die Indie-Arcades herum und man muss nicht warten, man kann mit den Entwicklern sprechen, es fühlt sich halt nicht voll an. Und es gibt eben aber auch keine, es wird auch nicht angeregt, ne? Also es gibt ja zum Beispiel keine großen Bühnen mit großen Lautsprechern, die dann irgendwie versuchen, Leute an sich ranzuziehen und dann ist da halt Action ohne Ende und dann schmeißen sie irgendwelche T-Shirts durch die Gegend. Sowas gibt's da einfach gar nicht. Also es ist viel leiser und es verteilt sich einfach viel besser.
Weniger Kommerz nehme ich so ein bisschen daraus. Ne? Also
ja, es gibt zwar
also schon auch Kommerz, aber weniger so dieses offensichtliche Hyperkommerz, um jetzt mal irgendeinen Begriff dazu verwenden.
Definitiv, genau. Also es, ja, es gibt auch Merch natürlich, aber es gibt jetzt nicht da riesige AliExpress-Gassen, wo man dann irgendwie abgezogen wird oder sowas, sondern es sind halt kleine Artists halt da. Also wirklich, wirklich so, die sitzen in ihrem kleinen, selbstgebauten Kabäuschen und verkaufen dir Aufkleber und Sticker, die sie selbst gemacht haben. Und wenn du dann mit den Leuten ins Gespräch kommst, dann ist das mehr so eine Art Unterhaltung und nicht ein Produkt anbieten. Also es ist, wie gesagt, keine Produktmesse. Es fühlt sich überhaupt nicht so an. Und darauf achte ich eben.
Das Ganze kann, also ich, wie gesagt, ich war nur einmal auf einer Gamescom und das war, ich weiß, es ist auch wieder 3-4 Jahre her oder sowas. Also es war, oder war es vielleicht sogar schon noch vor Corona. Auf jeden Fall fand ich, kann ich das vollkommen nachvollziehen, was ihr sagt. Also das ist so mit diesen ganzen Merch und wie heißt das, ja, die Merch-Gassen, wo einfach nur irgendwelche T-Shirts und alles Mögliche verkauft werden. Ja. Das fand ich schon krass. Die Cosplay fand ich gut, muss ich sagen. Also was da auch so an Kostümen, an ja, Kunst auch gezeigt wurde, das fand ich schon wirklich beeindruckend. Aber wo es mir am besten gefallen hat, war dann tatsächlich in der Indie-Booth. Ja, also da war es so ein bisschen, so wie du es ein bisschen beschreibst. Also da war dann jedes Studio hatte dann wirklich so kleine paar Quadratmeter Stände und da konntest du einfach hingehen und direkt mit den Entwicklern reden und dich austauschen und über die Features der Spiele und die Probleme, die sie so beim Entwickeln haben. Das fand ich wirklich sehr, sehr angenehm. Gegenzug dann hier bei Company of Heroes 3, bei dem Stand, wo du dann 20, 30 Minuten, und es ist noch wenig, warten musstest, damit du mal ein bisschen das Spiel anspielen kannst.
Genau. Und wenn du Indie-Booth auf der Gamescom gesehen hast, dann, und du hast gerade das Wort Studios gesagt, dann musst du es dir so vorstellen auf einer Polaris, dass es gibt nicht mal Studios. Also da steht ein Arcade-Kabinett rum, da ist halt ein PC eingebaut und daneben steht der Entwickler. Und that's it. Also es gibt keinen größeren Rahmen. Es sind wirklich so One-Man-Projekte oder One-Woman halt. Und da stehen die Personen halt neben ihrem Angebot, haben eigene kleine Sticker vielleicht oder sowas. Und es gibt nicht mal das Gefühl, dass da eine Firma dahinter steht. Also das ist wirklich sehr intim. Und das finde ich absolut faszinierend. Das hat so ein Wohnzimmer-Feeling ist das halt.
Na, das wäre ja was wieder für uns, oder Georg? Wir beide.
Wohnzimmer hört sich
gut an. Wir beide in unserem Wohnzimmer. Ja,
vielleicht sollten wir dort ein Panel halten oder so.
Ja
guck mal,
das kann man zum Beispiel machen.
Guck mal, wir passen ja auch super rein. Das Einzige, was wir uns leisten können, sind ein paar Sticker, das passt.
Wir brauchen, das hatten wir, das war auch so in die Runde, wir haben uns heute kam in unserem, also wir haben ja einen Discord, ich mache wieder den Link rein, ich mache übrigens auch die Links, das trage ich dann zusammen zu so ein paar Messen, reden wir nachher noch kurz drüber, welche Links wir alle in die Shownotes dann reinmachen, aber in unserem Discord war heute dann das Thema von Jan, du hattest es ja aufgebracht, ob wir denn nicht, wie das denn jetzt mal aussieht, ob wir nicht M10Z-T-Shirts machen sollten und dann hieß es, ja gut, müssen wir erstmal schauen, wo machen wir das überhaupt und wer zahlt dafür und so. Also so richtig viel Merch können wir jetzt nicht leisten, aber wenn wir es nicht brauchen, sondern das ganz intim sozusagen machen können, ist das eine interessante Idee für die Zukunft, dass wir mal uns auf so einer Messe sehen
lassen. Ja, und das ging mir halt bei der LureCon durch den Kopf, weil ich war ja da gewesen und es war so. Also da unterhält man sich ja auch mit vielen Leuten, die halt seinesgleichen sind. Da sind Technikbegeisterte, einige Gamer, andere entwickeln. Einer hat jetzt geschafft, irgendwie zwei C64er miteinander zu vernetzen und hat da sein Projekt vorgestellt und so. Und das war total cool. Und ich habe mir gedacht, so irgendwie, Du schreibst für Videospielgeschichten, du bist bei MCNZ aktiv, aber irgendwie fällst du so überhaupt nicht auf. Das fand ich eigentlich schade, so, weil dann könnte man gleich mal sagen, so hier, guck mal, wir sind sichtbar. Und ich finde, sichtbar sollte man auch sich irgendwo machen, ohne es aber auf die kapitalistische Schiene zu machen. Also ich will jetzt keine gratis T-Shirts in die Menge schmeißen und sagen, hier, guck mal, wir sind die Geilsten, sondern einfach hier, es gibt uns. Ende.
Finde ich gut.
Ja, Marcel, du wolltest, glaube ich, noch was sagen, oder?
Ja, ich möchte nochmal darauf hinweisen, hier im Kreis Euskirchen haben wir jetzt bald wieder die Classic Video Games Convention und zwar von einem Verein, der sich auf die Fahnen schreibt, die Videospielkultur der 80er, 90er und 2000er zu erhalten. Das ist so ganz gemütlich, so 120 Leute in einem Zelt mit verschiedenen Gaming-Konsolen. Daneben steht noch ein Zelt, davor steht ein Bierwagen und ein Grill ist an und also so ganz gemütlich, so ganz sympathisch und das nächste Mal ist das am 4.10.2025. classic-videogames.de. Meine Empfehlung, weil das wirklich sehr, sehr persönlich ist und ja, man da total ins Gespräch kommt. Ja,
super.
Das finde ich ist so das hohe Fest, ne? Also scheiß auf diese ganzen großen Namen, wirklich Menschen, die live dabei waren. Leute wie du und ich und genau, das war es eigentlich schon.
Ich glaube, da stehen wir alle drauf.
Ja, auf jeden Fall. Ich habe jetzt allerdings auch jetzt nicht nebenher jetzt gesucht oder so. Also ich wüsste jetzt nicht ad hoc, was es im Süden Deutschlands an Videogames Convention gibt. Also zumindest kenne ich keine ad hoc.
Dann hast du eine Hausaufgabe für die nächste Folge.
Aber Jan,
Hausaufgabe für die nächste Folge oder einfach in den Norden und in den Norden kommen.
Der Norden ist immer eine Reise wert. Immer.
Jan, kannst du das Thema Lurecon noch mal kurz einrahmen? Also wie muss ich mir das vorstellen? Wie lange gibt es das schon? Wie groß ist das? Und was ist eigentlich das Ziel der Veranstaltung?
Ja, das ist total spannend. Also ich habe es auch über einen Kollegen überhaupt erst davon mitbekommen. Also das ist wirklich, ich versuche es euch mal so bildlich zu beschreiben. Da ist so ein Raum, optisch würde ich jetzt sagen, in so einem alten Bauernhaus. Also alles sehr urig mit so Holzbalken an der Decke. Da treffen sich, ich will es auch nicht zu klein machen, 50 bis 100 Leute, das sind halt echt Technikbegeisterte. Also einige bringen ihre Konsolen mit, so. Also neue, auch moderne Konsolen, wo sie dann einfach sagen, hier, wenn du Lust hast, setz dich dazu, daddel mit mir eine Runde, so. Andere bringen eigene Projekte mit und stellen sie vor, so. Wie gesagt, dieser eine, der seine C64 verbunden hat, was schon beeindruckend war, was das mit der damaligen Technik eigentlich möglich ist. Und da ist halt ganz viele Leute, eine designt eigene Cartridges für den C64. Und also es ist wirklich bunt gemischt vom C64 bis zur PS5. Du kannst eigentlich zu jedem hingehen, du kannst dich daneben setzen, eine Runde spielen, du kannst quatschen, du kannst dich über Technikthemen austauschen. Der gute Mann, der das Ganze ausrichtet, der kümmert sich auch immer um irgendwas zu essen, entweder die Gulaschsuppe oder jetzt hat er am Samstag den Grill angeschmissen und jeder kann sein Fleisch raufpacken. Also total klein, total intim, aber halt einfach schön, weil du kannst mit jedem quatschen und eigentlich ticken alle ähnlich wie wir. So, also es ist, man hat Interesse, es kommen auch viele Menschen von draußen einfach rein, die neugierig sind und sagen, hier, guck ich mal, weil es halt auch keinen Eintritt kostet. Weißt du, es ist halt einfach eine offene Veranstaltung und das ist schon manchmal toll, wenn man sieht, dass da eine Oma mit ihren Enkel plötzlich reinkommt, weil die es gelesen hat und sich denkt, huch, was ist denn hier los?
Okay.
Und also,
das heißt, es ist so wirklich so eine kleine, richtige Convention, wie man sich das so klassisch vorstellt.
Ja? Genau.
Also, da kommen Menschen zusammen mit dem Interesse an bestimmten Themen.
Genau. Aber halt.
Und es gibt aber auch gibt's ein Rahmenprogramm irgendwie?
Ja, so ein bisschen. Also es gibt halt Menschen, die halt Vorträge halten, aber ansonsten ist es eigentlich unmoderiert. So, jetzt hat sich durch Zufall hat sich so eine kleine Gaming-Session ergeben, einfach weil der eine hat so einen C64er gesponsert, hat gesagt, hier, den würde ich gerne verschenken für guten Zweck. Und da haben sie mal kurzfristig mal so ein Game-Event gestartet auf einem großen Beamer und sowas. Und das war schon toll. Also das war schon, und da ist halt keiner, der was verkaufen will, weißt du? Also ja, es gibt auch Menschen, die bringen jetzt irgendwelche Geräte mit, die sie nicht mehr haben wollen, aber dann halt auch zu fairen Preisen, weißt du? Und nicht zu diesen eBay-Mondpreisen nach dem Motto, hier C64, 500 Euro, sondern eher hier, guck mal, den habe ich repariert, wenn ihn einer haben will, für ein Zwanni.
Okay.
Und das ist schon.
Das klingt cool. Und das einmal im Jahr?
Nee, tatsächlich 3 bis 4 Mal. Also ich habe es gerade versucht, es nebenbei rauszukriegen.
Okay.
Aber genau, im Dezember haben sie nochmal, aber das wäre genau am Nikolaustag. Das werde ich eher nicht schaffen. Das sprengt meinen zeitlichen Rahmen.
Okay, alles klar.
Sehr cool, sehr cool, sehr cool. Jo, mit dem Blick auf die Uhr, auf die Zeit, ich will das interessante Thema nicht abwürgen, aber ich glaube, wir haben das jetzt relativ gut und interessant auch besprochen. Ich werde auf jeden Fall mir mal die ein oder andere Seite da näher anschauen und vielleicht schaffe ich es ja zumindest, also mein Leipzig ist nicht ganz so weit weg, also vielleicht schaffe ich es vielleicht da mal hin. Ich bin jetzt wieder so ein bisschen angefixt und gehypt, also dass ich dem nochmal so einen Versuch gewähre bei mir.
Ich weiß nicht, ob es jetzt angemessen ist, aber ich könnte zumindest zwei Links für die Shownotes anbieten, die zum Beispiel die Kaktus und auch die Polaris sozusagen ein bisschen dokumentiert haben. Also wo man schon einen Einblick kriegt, wie das da aussieht. So aus der Sicht von Besuchern sozusagen, genau.
Naja, schick sie gerne mal rein, das ist alles gut. Ich bin, die Shownotes anzureichern, ist, glaube ich, gar nicht so schlecht.
Definitiv.
Jo, sehr gut. Ja, danke für dieses schöne Thema, André.
Oh, gern.
Und dann gehen wir mal zum nächsten Thema. Und auch der liebe Marcel hat ein Thema uns mitgebracht.
Oh, jetzt komme ich, ja.
Ja, jetzt musst du ran.
Ja, es ist eigentlich ein Thema, dessen Inhalt mich so ein bisschen langweilen, muss ich sagen. Also es geht einfach darum, dass ich überhaupt keinen Bezug zu aktuellen Spielen habe. Also ich weiß gar nicht, wann es mir aufgefallen ist. Ja, wann wahrscheinlich die ganze Zeit, aber ich zocke gerne, aber eher, was sich so profiliert hat und ich habe keine Ahnung, was derzeit rauskommt, was die derzeitigen Hypes sind, wahrscheinlich GTA wie immer. Also ich habe überhaupt keinen Bezug zu aktuellen Titeln, weder AAA noch AA und finde auch das Verfolgen tierisch langweilig. Ja, Indies sind geil, Indies noch, aber ansonsten ist es doch irgendwie immer dasselbe einerlei, so, weiß nicht, ich fand so, der letzte Stand, den ich geil fand, war so 2010 vielleicht so. Am meisten getan hat sich in den 2000er Jahren, kann aber auch sein, weil ich da gerade durch die Pubertät gegangen bin und alles gespielt habe, auch aus den 90ern. Aber irgendwie ist es doch jetzt alles ausgetreten, oder? Also ausgemacht, so Indies. Ja, Indies sind geil, weil die sich noch eben neue Konzepte trauen, weil sie eben wahrscheinlich nicht den drückenden Publisher im Rücken haben. Meine letzten paar Spiele, wo ich versunken bin, waren alle Indies. Wie gesagt, Cold Canyon habe ich wahrscheinlich schon 5-mal gesagt. André, bei dir habe ich ja auch schon 2 Inhalte damit veröffentlicht. Mhm. Also irgendwie langweilt mich die Spielekultur, die gerade rum ist. Vielleicht, weiß nicht, wie ist es bei euch?
Also das Thema können wir kurz machen, Marcel, du wirst halt einfach alt. Also,
ja.
Das ist die Antwort. Aber nein, Spaß beiseite.
Ich werde gerne reif. Also ich sage reif dazu, ich werde gerne alt. Also reif sein, das heißt ja auch Erfahrung gewinnen, mich wissen, was gut ist und ich muss echt nicht diesen TikTok-Film fahren. Also, und ich glaube, Leute Anfang 30 fahren den auch nicht. Also ich weiß es auch nicht.
Also ich finde schon, also das, wir haben eben darüber gelacht mit dem Altwerden, aber ich hätte da ein bisschen Input zu, der ganz interessant ist vielleicht, weil ich habe ja 2 15-jährige pubertierende Kinder zu Hause und die spielen natürlich AAA-Titel. Also für die ist der heiße Scheiß sozusagen halt, keine Ahnung, Call of Duty XY und das ist das Thema und die wollen das auch spielen.
Dafür auch immer eine fette Hardware kaufen, das ist ja schrecklich.
Ja, der Punkt ist einfach, es ist einfach so ein bisschen das Ökosystem, ja. Also du hast diese Spiele und dann hast du natürlich die Influencer, ja, so keine Ahnung, Hand of Blood oder wer auch immer, der das jetzt auch gerade thematisiert und das ist ein Kosmos, in dem sich dann die Jugendlichen auch bewegen wollen. Und das ist natürlich ein Appeal, der bei uns wahrscheinlich auch gar nicht mehr verfängt.
Das Wort Influencer, das ist bei mir schon, oh Mann, ey, das
ja, klar, ist ja auch besetzt. Ist ja auch nicht für uns gemacht, sozusagen. Und hinzu kommt ja eben auch nochmal das Thema Zeit. Also ich habe jetzt tatsächlich, ich habe es geschafft, Far Cry 6 jetzt hier, also heute noch zu spielen, sozusagen. Ich bin bei 125 Stunden oder so. Das ist für mich unfassbar viel. Das ist eine das Ausnahme. Also so einen Haufen Stunden häufe ich halt eigentlich nie an. Ich kann das gar nicht neben Job und Familie und meinem Blog zum Beispiel und anderen Dingen. Deswegen passen auch kleine Spiele natürlich besser in mein Leben. Also ein riesen AAA-Ding fasse ich am besten gar nicht erst an, weil ich weiß jetzt schon, dass das lohnt sich nicht. Also insofern hat das wahrscheinlich schon auch was mit dem Altersspektrum zu tun, könnte ich mir vorstellen.
Ja, wobei ich glaube, das schwankt auch, weil ich sag mal, ich habe eine 16-jährige Teenager-Tochter und die cast zum Beispiel Spiele fast gar nicht. Also die spielt eher irgendwelche plumpen Minispiele auf dem Handy. So, also weder Indie noch sonst irgendwas. Also wirklich so einfach wie möglich. Irgendwie gefühlt 10 Minuten am Tag. So, und die kann mit Spielen zum Beispiel so gar nichts anfangen. Also obwohl sie es ja von mir ja auch immer wieder gesehen hat. So, ich meine, ich will nicht wissen, wie viele Konsolen ich in diesen 16 Jahren zu Hause hatte. Aber dass ich jetzt sage, das hat sie jetzt richtig gekascht. Also wir hatten mal eine Phase, haben wir mal Halo und sowas zusammengespielt. Aber dass ich jetzt sage, dass sie jetzt nun extrem viel Lust drauf gab, würde ich gar nicht so sagen. Also es war halt die Papa-Tochter-Zeit, ja. Aber dann war es das halt. Und da ging es halt mehr um die gemeinsame Zeit als das Spiel. Also ich hätte da auch genauso gut wahrscheinlich auch Tic-Tac-Toe anmachen können und sagen können, guck mal hier, Kreuz, Kreis. Also ich glaube, es ist, vielleicht ist es so tatsächlich auch geschlechtsunterschiedlich. Also ich weiß nicht, was du für Kinder hast, vielleicht hast du zwei Jungs. Vielleicht springen die auch eher drauf an.
Ich hab zwei Jungs und die spielen tatsächlich sehr competitive, ne? Also das ist Wettbewerb und da eignen sich natürlich Multiplayer-Shooter auch sehr gut für sowas.
Ja, definitiv.
Passt einfach quasi da rein, ne?
Ja, aber da bin ich, sorry, da muss ich reingrätschen. Also Gaming ist doch wohl nicht mehr geschlechtsabhängig. Also auch Mädels spielen da heute genauso viel wie Jungs. Also das ist, die Genres werden sich unterscheiden.
Genau, es war halt nur ein Gedanke von mir, ob das vielleicht irgendwie mit reinspielt, dass vielleicht Jungs doch eher sich aufgrund von ihrer Clique schneller anfixen lassen für irgendwas. Also weiß ich aber nicht.
Ich weiß nicht.
Also da muss ich auch mal, Marcel, also auch wenn ich da ein bisschen tatsächlich auch zusammengezuckt bin, als du gesagt hast, Jan, von wegen, dass das vielleicht geschlechtsspezifisch ist. Ich habe eine Tochter, die spielt viel, die ist 14. Die habe ich allerdings, muss man auch sagen, also auch wirklich darin bestärkt. Aber wenn sie zum Beispiel dann mit ihren Mädels und so, ich frage immer wieder, ja, wer spielt denn da sonst noch so? Da ist sie tatsächlich eine der wenigen, wenn nicht die einzige. Mhm. Ich weiß nicht, dagegen mein 9-jähriger Sohn, der gerade mal lesen kann sozusagen, der sich versucht, finde ich richtig cool, weil ich sage ihm, ja, du kannst gerne Beyond All Reason spielen, allerdings das ganze Spiel ist auf Englisch. Du musst dich halt da irgendwie selbst durchbeißen, so wie wir es früher halt auch gemacht haben, kennen wir ja alle. Damals gab es keine Anleitungen, irgendwas. Da haben also ich zumindest habe teilweise Englisch gelernt mit den Computerspielen. Der ist sowas von drin und zwar auch sowas von, schon von seinen Kids, Kumpels. Das spielt er zwar nicht, aber natürlich ist dort Fortnite und so weiter, ist da alles komplett ein Muss sozusagen, fast schon. Aber er kriegt es von den Influencern, die er halt auf YouTube anschaut, ob das jetzt dann hier, ich weiß gar nicht, wem er da alles folgt, aber da ist dann auch so Call of Duty, die neueste Folge, die neueste Version sozusagen. Da habe ich nur irgendwo ein Videoausschnitt oder also so ein Trailer oder sowas gesehen oder ein Bild und er hat sofort gesagt, ich habe gesagt, was ist denn das jetzt für ein Spiel? Und er so, ja klar, das ist Call of Duty, die neue Sache. Und ich sage, okay, wir sind einfach aus der Bubble, glaube ich, einfach.
Ja, klar.
Ach, nee, ich weiß nicht, also ich... es ist nur so, auch wenn ich jetzt in irgendwelche Clans gegangen bin, jetzt nochmal, also die letzte Suchtung da hingegen war Hunt Showdown und so, da waren immer ein paar Mädels mit dabei. Die Mädels spielen dann heute vielleicht andere Genres, wie heißt denn nochmal dieses Spiel, wo auf der Switch, wo man da Animal Crossing...
Ja, ich glaube Harvest Moon, glaube ich, gab es auch noch, ne?
So Harvest Moon, viele bei mir auf der Arbeit spielen, fast alle Mädels. Gut, ich bin auch in einem IT-Unternehmen, vielleicht deswegen. André, kannst du ja mal sagen, wie es bei dir ist, ist auch egal.
Ich mach mal eine Umfrage, vielleicht, ich mach mal bei meinem Mädel eine Umfrage.
Kannst du machen, ansonsten ist es vielleicht auch eine Altersfrage. Also ich habe das Gefühl, desto älter oder welche Generation das ist, desto mehr Mädels spielen. Ja. Also wenn ich jetzt irgendwie mal in der Generation von meiner Mom gucke, so 60, dann zocken die alle irgendeinen Scheiß, sowas wie Animal Farm oder so Doku auf dem Handy. Oder meine Mutter ist auch offen, wenn ich da mal ankomme mit, ey komm, wir spielen jetzt mal irgendein Thriller-Spiel und du hältst den Controller und dann spielen wir da zusammen. Oder Life is Strange, irgendwie sowas. Während mein Vater mit den Augen rollt und was macht man nicht und bla bla bla. Also in dem Alter sind die Mädels auch weitaus offener, so wie ich es zumindest erlebe.
Klar.
Ja.
Ja, ich kenne genug Mädels, die, das ist vollkommen richtig, also da gibt es keine Grenzen.
Nee, das meine ich nicht. Also in dem Sinn, wir müssen ja ein bisschen schauen, dass wir vielleicht doch wieder auf das eigene Thema zurückkommen, aber so an unsere hoffentlich zahlreiche Zuhörerschaft. Gebt uns da bitte mal Feedback dazu. Würde mich wirklich auch tatsächlich interessieren, wie ihr das so seht, was ihr da an Erfahrungen habt. Aber jetzt nochmal zu dem Thema zurück, AAA und interessiert uns das? Ja, nein. Wir können natürlich jetzt nur hier für uns vier, ist ja klar, sprechen. Aber ich habe so den Eindruck, André, du hast es ja schon gesagt, du bist da, machst die ähnliche Erfahrung, so habe ich es zumindest wahrgenommen wie der Marcel, dass du da gar nicht mehr so immer up to date bist. Jan, ich weiß nicht, bei dir.
Also überhaupt gar nicht. Also habe ich die Retro-Szene hat mich sowieso, die habe ich ins Herz geschlossen. Deswegen, und da kommen keine AAAs mehr raus. Und auch vorher haben mich AAAs nie abgeholt. Also es gab Spiele, die fand ich toll. Ja, die habe ich mir auch erschienen, als die neu rausgekommen sind. Aber was ich jetzt sage, das war jetzt irgendwie so ein AAA-Titel, der jetzt irgendwie total vermarktet worden ist. Nee, hat mich irgendwie nie abgeholt.
Was ist denn so der letzte, den ihr euch so gegönnt habt? Also meinetwegen auch zum Vollpreis.
Cyberpunk.
Boah, jetzt muss ich echt überlegen. Den letzten, den ich mir annähernd zum Vollpreis geholt habe. Ja. Ich glaube, Gothic.
Zum Vollpreis hole ich mir diese Dinger so gut wie nie. Das Einzige, was ich jetzt, also, und ich spiele sie auch meistens nicht zum Start. Also, was ich habe natürlich diese ganzen Spiele dann gespielt. Red Dead Redemption 2, GTA 5 und so weiter. Das habe ich schon alles gespielt. Und spiele es teilweise immer noch. Aber, dass ich jetzt aktuell drin bin und was jetzt bald rauskommt und was ich unbedingt spielen müsste, eher nicht, sondern, mein gut, dadurch, dass ich den Game Pass habe, kriege ich natürlich die neuen EA-Games. Die kann ich mir relativ bald holen und da will ich mir jetzt dann das neue, die neuen Shooter möchte ich mir jetzt schon mal wieder anschauen. Jetzt, wo, Marcel, du hast angesprochen, für neue Spiele braucht man einen neuen Rechner und wo ich jetzt einen neuen Rechner habe, will ich natürlich den auch mal ausreizen und schauen, wie das da so ausschaut. Da war vor einem halben Jahr überhaupt nicht dran zu denken mit meiner alten Mühle, die ich da hatte.
Ja, wir sind ja jetzt ja auch Cloud.
Verzeihung.
Entschuldigung, André.
Nee, alles gut. Wir sind ja relativ schnell vorhin auf dieses Thema Sozialisierung gekommen und haben dann über Kinder geredet. Jetzt sind wir wieder ein bisschen bei uns und ich wollte gerne nochmal einen Aspekt reinbringen, weil mich interessiert es schon, das Thema AAA. Weniger aber in Bezug darauf, dass ich diese Spiele spielen möchte. Was mich da interessiert, ist, wie die Branche sich entwickelt. Und das will ich durchaus verfolgen. Also das hat mich immer interessiert, wie die Branche sich entwickelt. Und dazu konsumiere ich natürlich schon diese Informationen. Und das muss ich auch tun, aus meiner Sicht, weil ich sonst überhaupt nicht mehr mitkomme, was eigentlich abgeht. Und das hat ja nicht nur was mit Technologie zu tun, sondern es hat ja auch was mit Themen zu tun, wie sich Videospiele emanzipieren und welche Themen sie heutzutage transportieren, was, keine Ahnung, vor 10, 20 Jahren noch anders war oder so. Deswegen interessiert mich das Thema AAA schon, aber eben weniger in Bezug darauf, dass ich mir jetzt dann irgendwie das Ding als Vollpreis in den Laufwerksschlitz oder unter den Download-Button klemme und dann halt zum Release auch spiele. Also ich bin aber nicht ganz Hype-immun, würde ich sagen. Also Cyberpunk zum Beispiel hat mich damals schon angesprochen. Das lag einfach am Genre, weil ich das Cyberpunk-Genre mag. Und ich möchte nicht ausschließen, dass sowas auch wieder passieren kann, wenn da mal ein Spiel um die Ecke kommt, wo ich sage, oh geil, da hätte ich ja, glaube ich, jetzt echt Bock drauf. Und keine Ahnung, was passiert, wenn Half-Life 3 kommt oder so. Vielleicht kaufe ich mir dann doch eine neue Grafikkarte oder so. Also so ganz, ganz weg vom Thema bin ich dann doch nicht.
Ja, ich weiß nicht, Cyberpunk war eher, weil CD Projekt Red das gemacht hat, ne? Da war mein Interesse her. Übrigens sehr sympathisch, dass du sagst, irgendwas in den Laufwerksschlitz geschoben. Ich habe tatsächlich auch noch. ja. Ich habe tatsächlich überlegt, ob ich nicht nochmal ein Amiga rauskram. Letztens. Ja. Und sag mal, ach übrigens, Half-Life 3, da kann ich gleich noch was zu sagen. Aber sag mal, dann in den letzten 5 Jahren, wie ist denn das so geworden mit den Spielen und der Ausrichtung? Weil ich habe wirklich überhaupt keine Ahnung. Und diese Sichtweise, die du hast, die interessiert mich natürlich auch eher als Rumgeballer. Mhm.
Ja gut, es gab ja gerade in den letzten Jahren viele Titel, die wirklich Sachen angefasst haben, keine Ahnung, Mental Health oder so, oder halt auch politische Themen und Spiele haben sich halt stark emanzipiert und transportieren eben Themen ganz anders als früher. Und das ist manchmal auch im Kleinen einfach der Fall. Also ich würde zum Beispiel jetzt nicht unbedingt sagen, dass Far Cry 6 ein weltveränderndes Spiel ist, aber dieses ganze Widerstandsthema, das da drin steckt, ist auch irgendwie liebevoll innerviert. Und das motiviert mich zum Beispiel auch, das Spiel zu spielen, weil ich mich einfach mit den Figuren identifizieren kann. Das hat was Universelles für mich. Und ja, das ist, glaube ich, immer wieder vorgekommen in den letzten Jahren bei bestimmten Spielen. Und es ist halt nicht alles nur Call of Duty. Ne?
Aber das heißt, du magst dann schon Spiele, die auch Bezug zur realen Welt haben? Also jetzt mal ganz flach gefragt, weil du sagst, dass ja so ein Widerstand, war jetzt irgendwie so ein spannendes Thema, hat dich irgendwie mitgenommen?
Nein, das muss nicht die reale Welt sein. Dass das Spiel ein Thema transportiert, das mich anspricht. Ich dann sozusagen das kontextualisieren kann, ne, mit irgendwas. Also das finde ich schon cool. Ich halte Videospiele eben auch für tatsächlich eines der wichtigsten Medien unserer Zeit. Und die durch die Interaktion und die ganze Reflexion, die man da haben kann, ist das halt eine krasse Kunstform, die man in der Form sonst nicht hat und die auch eine unglaubliche Entwicklung durchmacht, finde ich gerade. Und ich bin auch neugierig, wohin das geht. Und auch deshalb sind AAA-Spiele für mich durchaus im Interessenskorridor, sag ich mal. Und ich verfolge das dann auch gern.
Ja.
Ja, aber Moment, also jetzt, für mich ist jetzt eine kleine Diskrepanz, vielleicht aber auch nur eine scheinbare oder weil ich eben nicht richtig informiert bin. Für mich ist AAA und das Angehen und Thematisieren schwieriger Themen oder Punkte wie Mental Health und so weiter, passt für mich nicht so ganz zusammen, beziehungsweise das sind ja dann doch eher, vielleicht dann eher so die Double-A-Spiele oder sowas, die das dann anbringen und nicht so, also was ich halt unter Triple-A verstehe, ist halt dann wieder tatsächlich hier eben Call of Duty, Half-Life 3, wenn es dann kommt oder was ist denn jetzt wieder, was jetzt dann eben noch ansteht, das nächste GTA 6, okay, weiß ich nicht, ob da da werden ja solche Themen, also ich würde es zumindest nicht erwarten, nicht wirklich angesprochen.
Ist korrekt, beides stimmt. Ne? Also es gibt natürlich, oder es werden spannende Themen verhandelt in großen Spielen und in kleinen Spielen. Und vermutlich auch, was die Menge betrifft, mehr in kleinen Spielen. Also würde ich mal behaupten. Mhm. Der Unterschied ist einfach eben der, dass AAA-Spiele eine größere Aufmerksamkeit bekommen medial. Und dadurch das Medium auch ein Stück weit tragen. Also die Rezeption des Mediums Videospiel an sich, ne? Aber vom Prinzip her bin ich, klar, hast du vollkommen recht. Also es mag auch ein Textadventure geben, das wirklich unheimlich gut ist in den Themen. Oder halt natürlich haufenweise Indie-Games, die großartig sind. Das ist keine Frage. Aber AAA ist halt immer so ein, in der Wahrnehmung halt groß, ne?
Ja, ich finde auch den Hardware-Aspekt so total abturnend. Also, mein PC ist auf dem Stand von 2019 mit einer 5700 von AMD. Ich kann mir aktuelle Betriebssysteme installieren, die 3 GB RAM brauchen und da brauche ich keinen fetten Rechner. Also, ja, ich weiß nicht. Das ist irgendwie das ist immer noch so ein Trend, hinterher zu laufen und mittlerweile 2500 für eine Grafikkarte zu bezahlen. Ja, jeder hat seinen Fetisch, aber ja, ich bin da nicht bei. Ich weiß es auch nicht.
War ja eigentlich immer so, oder? Also große Produktion den Hardware-Markt auch gezogen haben.
Aber 2500 Tacken, André, das ist so mittlerweile
Würde ich auch nie tun. Also ich bin auch eher quasi so ein Late Adapter. Also ich spiele die Dinger auch jetzt eigentlich nicht, wenn sie brandneu sind. Und ich warte immer 1, 2, 3 Jahre. Und dann sind sie genauso gut, ne? Und wenn ich hier meine PS4 heute anschmeiße, dann bin ich happy mit den Games, die jetzt rauskommen, weil die jetzt die Hardware der Konsole auch mal wirklich ausnutzen und alles ist cool. Und ist mir vollkommen scheißegal, ob die PS4 sozusagen technisch outdated ist, weil es geht ja ums Spiel.
Auf jeden Fall. Und ich meine, guck dir Proton an. Also mittlerweile ist das so pervers. Genau. Deswegen, ich weiß nicht, vermisse ich es da auch nicht. Ja.
Ja, total.
Also Ich will noch kurz, weil ich will da noch einen weiteren Punkt einbringen, beziehungsweise ein bisschen Amazon angesprochen. Ich habe eben vor ein paar Tagen auf Spiegel Online, leider ist der hinter der Paywall, aber habe ich einen Artikel gelesen, eben gerade dazu, wie man das, wie man seine Spielzeit oder wie sich die Verteilung der Spielzeit entwickelt hat, auf die man so zur Verfügung hat oder um die auch natürlich dann die ganzen Entwickler und Publisher kämpfen müssen. Früher, wir erinnern uns dann alle, war es so, dass man alle paar, man hat halt ein Spiel oder gespielt und dann war man damit durch, ist zum nächsten Spiel gegangen oder hat auch 2, 3 Spiele nebeneinander gespielt, aber auf jeden Fall, irgendwann war man mit dem Spiel durch. Und jetzt ist es halt so, dass wir Spiele haben wie World of Warcraft, Fortnite, die World of Warcraft ganz klassisch, ich weiß nicht, seit 2003, oder? Nee, läuft es? Oder 6, noch länger 7, sogar?
8, 9, ja, irgendwo da. Ja, ja.
Nein. Also auf jeden Fall, es läuft jetzt auf jeden Fall an die oder schon über 20 Jahre.
Ja.
Es läuft über
20 Jahre. Ich glaube, 2003 ist passend, ja.
Nee, das passt, ist auch egal.
Doch, lass uns, ihr könnt ja gleich nochmal, kann ja jemand kurz nachschauen, kurz, aber Gott. Ich glaube, es sind über 20 Jahre und es wird immer noch weiterentwickelt. Und die Leute spielen immer noch mit erheblichen Zahlen Warcraft und vor allem auch mit erheblichen Zeitanteilen World of Warcraft. Und dann hast du einfach gar nicht mehr die Zeit, noch irgendwelche anderen Spiele zu spielen, beziehungsweise du hast ja Geld investiert, machst es auch monatlich, das ist ja ein Abo-Modell, was du da hast. Oder bei Fortnite, wenn du, mein Gott, da hänge ich mich jetzt weit aus dem Fenster, ich habe es natürlich mal gespielt, aber wie da die ganzen Modelle ist und ob du dann hast du wahrscheinlich da auch wieder Seasons und Ranked Games und alles Mögliche und wenn du da nicht dran bleibst, dann steigst du ab oder was auch immer, bist auf jeden Fall nicht so gut, deswegen bist du da auch immer drin. Dann hast du gar nicht die Zeit, hier dir also noch 2, 3 weitere Vollpreis-Games, AAA, für je 60 Euro zu kaufen, weil du da gar nicht dazu kommst, die zu spielen. Also in der Tiefe, die diese Spiele dann verlangen, weil die sind ja dann oft zumindest dann auch, wenn es wirklich Singleplayer-Spiele sind dann trotzdem 60, 70 Stunden mindestens, die du dann da in so einem Spiel verbringst. Und das ist tatsächlich sowohl für also diese Service-Games, die auch so erfolgreich sind, haben oder stellen die Spieleentwickler sowohl von AAA-Spielen, aber natürlich und vor allem auch von Indie-Entwicklern, von Indie-Games, vor erheblichste Probleme, weil die gar nicht mehr die Aufmerksamkeit kriegen, beziehungsweise wenn ein Game-Start, ein Game-Release nicht von Tag 1 an den Hype-Train, den man natürlich vorher schon aufgebaut haben muss, den sofort übernimmt, dann kannst du das Spiel eigentlich sofort abschalten. Und das ist ja zuletzt irgendwo auch passiert vor gar nicht allzu langer Zeit. André, ich weiß nicht, vielleicht weißt du das sogar. Im Artikel ist es genannt, ich habe schon wieder vergessen. Auf jeden Fall, da werden dann Spiele auch gern mal nach 2 Monaten abgeschalten, wenn man sagt, nee, das lohnt sich überhaupt nicht. Und da hat man viel Geld rein investiert. Das ist jetzt von der Entwicklerseite sozusagen. Aber das ist natürlich spiegelbildlich dann. Also das ist natürlich von der Spielerseite. Man muss mit seiner Spielzeit, die man hat, sehr haushalten. Und ich sage jetzt mal, also für mich ist schon fraglich, jetzt die jungen Leute, sage ich jetzt mal, die Schüler und so weiter, die müssen sich fragen, zahle ich wirklich, kann ich 60, 70 Euro für ein AAA-Spiel zahlen, wenn ich kostenlos Fortnite spielen kann?
Ja, das
und
ist
wir aber, als, okay. Und wir als Ältere, sage ich jetzt mal, muss man jetzt halt einfach so sagen, die voll im Berufsleben stehen, die verschiedenste Hobbys, Familie und so weiter haben nicht die Zeit und für uns ist dann, wir könnten uns die ganzen Spiele leisten, aber wir haben nicht die Zeit, sie dann zu spielen.
Ja, aber schaut dir mal André mit seinen 140 Stunden Far Cry 6 an. Bei Fortnite ist das Modell ja auch ein anderes. Es geht ja bei den Kids gar nicht mehr darum, 60, 70 Euro für ein Spiel und dann ein komplettes Spielerlebnis zu bezahlen, sondern da ist es ja so, dass dann mal immer für einen Skin 6 Euro gezahlt werden, für eine Waffe 5 und so weiter und so fort. Deswegen summieren sich da locker über 200 Euro bestimmt bei einem Spiel an.
Richtig, so, aber die kriege ich übers Taschengeld. Die kriegen
ja,
ihre,
natürlich.
Und das kann ich viel einfacher zahlen als und dann kaufe ich halt keine Pokémon-Karten und so weiter. Das ist, damit arbeiten die halt einfach.
Ja, natürlich. Natürlich. Aber das ist ja ein anderes Modell als dieses Taschengeld-Ding für 60, 70 Euro, dass sie sich nicht leisten können.
Ja, das Thema fächert sich ganz schön auf, glaube ich. Also hier gibt es jetzt einige Aspekte, die man verfolgen könnte. Können wir nochmal zur Ursprungsfrage zurückkommen vielleicht? Also Gregor, die Frage war ja eigentlich, kannst du nochmal wiederholen? Also deine Frage?
Meine?
Ja, oder dein Ansatz?
Mein Ansatz war eigentlich, dass es normal ist und dass es mich fast wundern würde, dass also gerade in unserer in unserer Altersgruppe, dass es mich wundern würde, wenn es wirklich viele gäbe, die jedes oder ganz viel in diesen AAA-Spielen immer drin sind und sagen, okay, und das kommt als nächstes raus, das kommt als nächstes raus. Also jetzt, ich sage jetzt mal in der Altersgruppe 30 bis 50, denn erstens, wir haben nicht die Zeit dazu. Zweitens, wir sind sozialisiert und wir sagen halt, okay, wir haben die letzten drei Call of Duties gekauft, denn dann kaufen wir halt das nächste Call of Duty auch. Das ist halt mein Game. Das ist so bei mir wie bei Armed Assault. Ich habe alle Armed Assault gespielt. Jetzt fiebere ich tatsächlich hin, dass irgendwann Armed Assault 4 rauskommt. Das werde ich mir natürlich kaufen und das werde ich mir holen und das werde ich zum Leidwesen meiner Familie bestimmt mehr als 100 Stunden spielen. Da werde ich mir dann einiges anhören müssen, aber das möchte ich halt machen. Aber deswegen bin ich trotzdem, alles andere muss ich halt dann an Spielen, muss ich halt dann irgendwie links liegen lassen. Okay, ich muss damit haushalten. Insofern ist das aus meiner Sicht normal.
Ja, okay, Aufteilung der Spielzeit, ne? Also verstehe. Ja, das ist natürlich auch wieder ein Thema, das, wo es einen Zusammenhang gibt mit den Lebensphasen und den Altersgruppen und diesen Themen, wie man damit umgeht und was einem wichtig ist, ne? Also wie wird man getriggert sozusagen? Also wie gesagt, wenn ich meine Jungs angucke, die werden halt klar durch ihr Umfeld getriggert, ne? Das ist wie es bei uns eben auch war früher, das soziale Umfeld, die Freundeskreise, also wer spielt was und so, das spielt eine große Rolle und dadurch werden ihre Entscheidungen auch herbeigeführt natürlich. Und
ja.
Sicher. Das haben wir natürlich nicht mehr in dem Maße.
Aber ich finde es bemerkenswert, welche Potenz dieses Thema, das ich eingebracht habe, hat. Wir sind ja jetzt schon 10-mal rumlaviert, so, ne? Und ich glaube, das könnten wir noch machen. Und die Ursprungsfrage war ja, ob die aktuelle AAA, AA-Szene zu verfolgen ist, ja oder nein. Und jetzt sind wir schon über 10 andere Themen gestolpert. Mhm. Das finde ich doch ziemlich bemerkenswert. Das hätte ich nicht gedacht.
Und also vielleicht zu dem Thema, Marcel, ob die zu verfolgen ist. Ich glaube tatsächlich, das ist eine sehr individuelle Sache. Ich glaube tatsächlich, und das nochmal, ich glaube, es gibt kaum jemanden außerhalb der professionellen Bubble, der wirklich die AAA-Szene einfach verfolgt und sagt, oh ja, der, also in unserem Alter wohlgemerkt, der sagt, das ist aktuell und das kaufe ich und so weiter. Wir dürfen uns natürlich nicht vergleichen, also zumindest ich würde nicht so weit gehen bei mir, mit irgendwelchen Spielejournalisten, die das halt machen müssen. Die müssen,
ja,
um relevant zu bleiben, jedes AAA-Spiel irgendwie jeden Hype hinterherlaufen und verfolgen und so weiter. Dadurch, dass wir, vielleicht, so könnte ich mir jetzt vorstellen, nur so eine Fernanalyse, dadurch, dass wir halt auch Kontakt haben ja durchaus zu solchen Menschen und dafür, dass wir die hören in Podcasts und so weiter und die dann wieder dieses und jenes dann erzählen und wir uns denken, davon habe ich ja noch nie was gehört und so weiter und dann kann man sich so eine Frage schon stellen, aber ich glaube, um deine Frage zu beantworten, ich glaube, es muss nicht verfolgt werden. Die AAA-Szene ist für uns nicht so relevant, die als solche, sondern wir konzentrieren uns auf einzelne Spiele.
Ja, ich glaube, ich sehe es mit gemischten Gefühlen so. Vom Prinzip her verstehe ich halt jeden Ansatz. So ein André, der jetzt sagt, er muss halt irgendwo so ein bisschen am Ball bleiben, um zu wissen, was kommt da. Du, Georg, der jetzt halt sagt, so, naja, so eigentlich so richtig, ich nehme es am Rande mit. So, aber ich glaube, es ist auch sehr lebenssituationsbedingt. So, also vom Prinzip her, ich bringe mal ein Beispiel. So, vom Prinzip her interessiert mich AAA null. Lässt mich völlig kalt. Aber wenn ich jetzt merken würde, dass daraus eine neue Technik entsteht, also ich bin jetzt gerade bei den VR-Brillen als Beispiel, also wenn man jetzt wirklich merkt, dass dafür gute Spiele rauskommen, dann interessiert es mich halt doch wieder, obwohl mich die AAA-Szene per se kalt lässt. Also dabei geht es mir das weniger, als ich jetzt sage, geil, das neue Call of Duty läuft mit einer VR-Brille, als wenn ich jetzt aber merken würde, da entsteht jetzt was völlig Neues, was jetzt vielleicht gar nicht ein großes Spiel ist, sondern einfach kleine Spiele mit 5 bis 10 Stunden Dauer, wäre ich vielleicht doch wieder angefixt. Weißt du, wie ich meine? Also ich beziehe das AAA dann.
Ja, schon, aber dann ist es nicht das AAA-Spiel an und für sich oder die AAA-Szene an und für sich, sondern wie du sagst,
genau,
die Technik. Und das ist natürlich klar. Ich glaube, das sind wir alle, wenn wir sagen, oh, das ist eine interessante neue Technik, dann ist es aber auch egal, ob diese neue Technik von einem AAA-Game kommt oder von einem Indie-Game.
Ja, wobei ich da glaube, dass zwischen AAA-Titel durchaus den Weg bereiten könnte für das Indie-Game, was hinterherkommt.
Naja, ich glaube es oft, ja gut, also wir müssen, wollen jetzt nicht zu weit ausschweifen, aber so neue Techniken, was war es, Vampire Survivors-like und so weiter, das waren ja alles Indie-Games, und aber die haben wir alle rauf und runter gespielt, und mittlerweile gibt es AAA oder zumindest Ableger von AAA-Games, die halt noch ein Vampire Survivor drauflegen.
Vielleicht kann ich jetzt mal anbringen, Valve und Half-Life 3, weil Valve gesagt hat, ich glaube sogar Gabe Newell, dass die Interesse haben überhaupt an der Entwicklung von einem neuen Half-Life-Sequel bei einer neuen Technologie, die irgendwie bahnbrechend ist. Das war bei Half-Life 2 diese Physik-Gravity-Gun-Geschichte und bei Half-Life Alyx natürlich die VR-Sache. Okay. Ne? Und vielleicht ist KI das nächste Ding, aber gehen wir mal da nicht von aus und hoffen wir nicht drauf. Wer weiß es. Naja, Ende aus Mickey Mouse. Das war's.
Schöner Abschluss. Also ich will das Thema jetzt auch nicht komplett auf Fächern, aber mir ist noch ein Gedanke gekommen, den ich noch vielleicht einbringen könnte. Durch diese Emanzipierung der Indie-Games hat sich der ganze Spielemarkt komplett verändert. Was vielleicht in den 90ern waren AAA-Spiele oder große Produktionen noch trending oder haben Trends gesetzt, so wie vielleicht in der Modeindustrie, keine Ahnung, Dior oder Laurent irgendwie Sachen gemacht haben, die dann irgendwann bei den großen Warenhausketten gelandet sind. Dieses Thema hat sich ja komplett verändert. Also es ist ja keineswegs so, dass tolle Spiele, tolle Produktionen, tolle Ideen jetzt nur von den großen Publishern kommen, von den großen Studios kommen, sondern das kann ja auch durchaus von unten kommen oder eben aus der Indie-Ecke. Und das hat den Markt auch komplett komplett aufgebrochen, sag ich mal, und verändert. Und insofern muss man AAA-Games natürlich nicht zwangsläufig verfolgen, wenn man an Videospielen und an der Videospielentwicklung interessiert ist, weil du weißt nicht, von wo kommt was ganz Tolles. Es ist auch nicht mehr linear und es kann halt von überall kommen. Und das ist sicherlich eine Änderung oder eine Veränderung, wenn man jetzt die 80er, 90er schaut zur Gegenwart, wo sich die Dinge ein bisschen verändert haben. Würdet ihr dem zustimmen?
Ja, auf jeden Fall.
So prinzipiell.
Also der Punkt früher, so habe ich dich jetzt zumindest verstanden, dass früher es halt diese Unterscheidung auch in AAA und so weiter, ich rede jetzt von Anfang der 2000 oder noch früher sogar, das hat sich erst so entwickelt mit AAA, da waren alles immer große, also für damalige Verhältnisse irgendwie große Entwicklungen, beziehungsweise man hat sich da immer erst so rangetastet, und diese Auffächerung in AAA mit mehreren Millionen oder gar Milliarden oder hunderten Millionen und Milliarden, haben wir schon bei der Milliardengrenze irgendwo mal gehört, auf jeden Fall viele, viele, viele Millionen Entwicklungskosten einerseits, aber andererseits Einmann-Indie-Games, die Einmann entwickelt werden, das gab es zumindest nach meiner Wahrnehmung, als ich aufgewachsen bin damals, ja, war das nicht, zumindest war es nicht so ein Thema. Ob es das dann gab, anderes Thema, aber es war nicht so ein Thema und sagt, okay, das ist jetzt AAA und das ist jetzt ein Indie-Game und sowas. Ja, so habe ich dich verstanden, und das ist neu.
Ja, der Markt war ja gar nicht so professionalisiert damals. Also diese Unterscheidung gab es nicht, die Begrifflichkeiten gab es auch nicht. Und ja, also zur Heimcomputerzeit gab es natürlich unfassbar viele Ein-Mann-Projekte oder Ein-Frau-Projekte, wo ein Mensch halt alles gemacht hat. Ne? Und da war das Entwicklerstudio eine Person. Also der hat Grafik, Level-Design, keine Ahnung, Sound, alles Mögliche programmiert. Ging halt gar nicht anders. Und das waren damals sozusagen die Indie-Devs, ja, die heute dann oder mit einer neuen Begrifflichkeit heute versehen worden sind. Also es gab's halt schon immer. Aber dass das eben dann über das Internet auch eigene Vertriebskanäle bekommen hat und durch die ganzen Softwareprodukte, also was die ganze Tool-Unterstützung betrifft, halt viel, viel erwachsener geworden ist und man viel mehr machen kann, heute mit relativ erschwinglichen Mitteln, sage ich mal, das spielt natürlich auch da hinein. Ne?
Ja, definitiv. So, mit Blick auf die Uhr, Marcel, wirklich interessantes Thema. Ist aus deiner Sicht da noch irgendwas hinzuzufügen oder ist es erschöpfend sozusagen erstmal behandelt?
Nee, dafür, dass ich es mir aus der Nase gezogen habe, ist das...
ja...
Nein, aber das ist, ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht. Ich denke, also so wie wir hier diskutiert haben, und die Runde war wirklich toll, und wir haben uns da, glaube ich, gut ergänzt. Ich hoffe auch, dass unseren Zuhörern das gefällt, auch wenn es jetzt länger geworden ist als die letzten Folgen, aber wir sind
Ist doch super.
Ich wollte es nicht abbinden. Ich wollte es nicht so
Es hat mich wirklich positiv überrascht. Ich freue mich sehr, dass es so einen Anklang gefunden hat. Und ich freue mich, dass meine Art, Podcast zu machen, mal wieder bestätigt ist. Deswegen freue ich mich jetzt aufs nächste Thema.
Ja, wir haben gar kein großes Thema jetzt mehr. Also wir sind quasi durch.
Ja, wir haben dein Thema quasi mitverhandelt, ne? Also habe ich das durchaus verstanden.
Ich habe meins einfach mit eingespeist.
Ja.
Soll ich mir noch eins aus der Nase ziehen? Ich habe zwei Nasenlöcher.
Nee, aber du musst doch auf unsere. Aber du musst dann doch.
Habt ihr mal über Fußpilz geredet?
Aber es muss ja noch irgendwer auf unser fantastisches Forum hinweisen, oder? Georg, wie hieß es nochmal?
Das mache ich gerne. Unter community.wasted.de gibt es unser Forum. Ich tue mich immer ein bisschen schwer damit, unser Forum zu sagen, aber wir sind halt dort aktiv. Kommt da gerne dazu. Dort gibt es dann auch wieder einen Thread zu dieser Folge. Da könnt ihr diskutieren, eure Meinungen, Beiträge und so weiter reinposten. Wir haben auch einen Discord-Server. Den Link dazu werden wir auch in die Folgenbeschreibung reinschreiben. Und ansonsten habe ich noch irgendwas vergessen. Ach ja, Marcel, diese Themen, du kannst dir auch für die nächsten Folgen und so weiter immer Themen überlegen. Auch die Community kann uns Themen spiegeln. Ob wir die interessant finden, ist eine andere Frage, aber vielleicht greifen wir sie auf.
Wir reden drüber.
Und genau.
Was ich noch charmant finde.
In diesem Sinne, sag ruhig.
Ja, vielleicht darf André ja auch noch die VSG-Foren und Seite promoten.
Definitiv.
Ja, darf er natürlich. André, mach das.
Oha. Na gut, videospielgeschichten.de hat auch ein Forum und dort kann man halt auch noch sich austauschen, diskutieren über Beiträge und auch unsere Podcasts und andere Themen. Und das wird immer gern gelesen und auch kommentiert. Und ja, ich bin ja auch immer sehr neugierig. Ich lese wirklich alles durch. Also ich kommentiere auch selbst so viel ich kann. Und finde es immer spannend, wenn es Feedback gibt. Vielen Dank.
Und ich finde VSG und MCZ, das ergänzt sich echt super. Genau. Und ich freue mich einfach, bei beiden dabei zu sein.
Das kann ich nur zu 100% wiedergeben. Also ich bin ja auch bei beiden jetzt seit neuestem aktiv und ich liebe einfach beide Plattformen. MCZ ist toll. Ja. VSG ist toll. Ja. Es ist einfach.
Wir sind toll. Das haben wir uns jetzt alle gelobt.
Ja, ist so, wirklich. Also ich finde das ganz toll.
Von den Norden in den Süden haben wir es jetzt einmal alle gelobt. Ich finde das großartig.
Vielen Dank.
Das ist ein gutes Schlusswort. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Ich wünsche unseren Zuhörern eine schöne Zeit. Bis zur nächsten Folge. Und ich sage ciao, ciao.
Vielen Dank.
Tschüss.
Das war eine Produktion von mindestens 10 Zeichen. Weitere spannende Podcasts und Beiträge rund um Games, Technik und vieles mehr findet ihr unter m10z.de. Möchtest du Teil unseres freien Kollektivs werden und selbst Inhalte veröffentlichen, dann ist das kein Problem. Schreib uns einfach eine Nachricht. Alle Kontaktmöglichkeiten dazu findest du auf unserer Website. Hat dir an der aktuellen Folge etwas besonders gefallen oder möchtest du Kritik üben? Besuch uns doch im Forum unter community.wasted.de.